Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Ich bin nicht allein im Studio und es geht um eine Neuerscheinung. Wir sind bei Folge 299 im Bereich Wir Verlage Büchermacher Teil 237. Unsere Neuerscheinung heißt Thomas Mann, Der Tod in Venedig, und das Buch ist lieferbar ab dem 13. August. Warum erst dann? Ja, er ist am 12. August genau 70 Jahre tot und dann sind die Texte rechtefrei. Im Studio neben mir steht Charlotte Ückert, bekannt aus den Folgen 75, 76 und 171. Ja, und Charlotte hat auch in vielen Büchern meiner Reihe Perlen der Literatur, die jetzt ja 35 Bände hat, bei vielen Büchern die Vorworte geschrieben. So, Charlotte, du liest uns etwas aus dem Vorwort und danach haben wir noch ein paar weitere Anmerkungen.
In seiner Erzählung Der Tod in Venedig können wir heutigen eine frühe biografische Skizze und sogar Selbstcharakterisierung von Thomas Mann erkennen. Als er sie schrieb, war er schon ein berühmter Autor. Die Buddenbrooks waren längst erschienen. Inzwischen war er mit Katja Pringsheim reich verheiratet und Familienvater. In der Erzählung, die heute zu seinen Hauptwerken zählt, bringt er sein Lebensthema ein: Begehren und ungestilltes Verlangen. Und wie bei so vielen Schriftstellern, deren Leben bis ins kleinste Detail erforscht wurde, erkennt der kundige Leser, alles ist auch in gewisser Weise erlebt oder nachempfunden. Thomas Mann gelingt es mit dieser Novelle von 1912, sein verborgenes homosexuelles Begehren in Sprache zu kleiden, ohne dabei den in seiner Zeit verlangten Anstand zu verletzen. Er setzt das um, indem er von einer geheimnisvollen Verwandtschaft zwischen Urheber und Erzähltem schreibt. Bereits am Anfang der Geschichte begegnet Aschenbach mehreren Personen, die ihn auf seinem Weg ins Chaos, ja in den Tod, symbolisch begleiten werden. Ganz am Anfang dem Wanderer, der seine Reiselust entfacht, oder seinen Fluchtversuch in ein intensiveres Leben, einem auf jung getrimmten und geschminkten Alten, dann einem Gondoliere, der ihm in der Lagune von Venedig den Weg aufzwingt, Komödianten, die ihn mit ihrem orgiastischen Lachen erschrecken. Überhaupt ist die Erzählung auch eine Hommage an Venedig, wenn auch nur im Hintergrund. Als der Dichter Gustav Aschenbach in der Geschichte den jungen Tazio das erste Mal erblickt, ist er dadurch, dass der Knabe vollkommen schön war, wie vom Blitz getroffen. Er beobachtet die Gruppe um ihn und seine Schwestern. Man merkt sofort, wenn er fehlt, wie er sich, wenn er sich nähert, in seiner gottähnlichen Schönheit bewegt. Das Verlangen, das erotische Hingezogensein springt sofort auf die Leser über. Wie Aschenbach warten sie auf ein Aufeinandertreffen der beiden. Wie er beobachten sie den Jungen. Wie er überlegen sie, ob es wohl zu einer Begegnung kommt. Doch jedes Mal, wenn Aschenbach sich vornimmt, ihn anzusprechen, verlässt ihn der Mut. Und wir als Leser verfolgen mit, wie beeindruckt der Knabe von den ständigen Blicken des reifen Mannes ist, wie oft er sich nach ihm umdreht und ihn ansieht. Ein Lächeln Tazios beeindruckt Aschenbach tief. Beim Baden erlebt ihn der Ältere vormännlich hold und herb, auf jeden Fall immer wieder schön wie ein zarter Gott. Natürlich wird die Antike bemüht. Thomas Mann lässt Sokrates gegenüber dem Phaidros seinem Schüler sagen, Schönheit ist die einzige Form des Geistigen. Aschenbach sucht die Nähe des Jungen sogar beim Arbeiten. Er nimmt dessen verehrten Körper, dessen Wuchs als Muster, um durch seinen Stil des Schreibens den Linien des Körpers zu folgen. Mehr Verschmelzung geht nicht. Die bürgerliche Ordnung, die ihn bisher getragen hat, bricht zusammen. Ein dionysischer, archaischer und wüster orgiastischer Traum ekelt ihn und berauscht ihn gleichzeitig, zeigt, wie gefährlich das Schöne auch sein kann, wie zerstörerisch, wie nah am Abgrund. Als er fürchten muss, dass wegen der Gerüchte über eine Seuche der Junge mit seiner Familie plötzlich abreisen könnte, erkennt er, dass er nicht mehr zu leben wissen werde, wenn das geschähe. Am Ende geht er sogar zum Friseur, um sich die Haare färben zu lassen und die Wangen zu schminken. Als er sieht, dass die polnische Familie mit dem jungen Tazio abreist, stirbt er auf der Hotelterrasse inzwischen wohl auf seinen Wanderungen durch das verseuchte Venedig angesteckt. Thomas Mann gibt im Tod in Venedig ein gelungenes Bild seines Protagonisten und damit wohl auch sich selbst. Er beschreibt, wie Aschenbach seine Hand geballt neben sich hängen lässt, nur selten locker geöffnet. Also ein Mensch, der meistens kontrolliert ist.
Ja, das war schon sehr intensiv. Jetzt kommt der zweite Teil des Vorworts. Und was ist da der Inhalt, Charlotte?
Thomas Mann, für viele Leser ein Lebensbegleiter. Das ist mein Titel der Würdigung. Goethe und Thomas Mann. Ebenbürtig noch William Shakespeare und wenige andere. So stellte es sich mir als Schulmädchen der 60er Jahre dar, vom ehrfurchtsvoll verehrten Deutschlehrer angeleitet. Die Texte der Deutschlehrerbücher las ich meistens weit voraus und vergrub mich oft in die Bücher meiner Eltern, in denen ich all die Namen aus dem Schulbuch wiederfand. Habe ich den Tod in Venedig in der Schule gelesen? Oder war das damals zu anstößig? Auf jeden Fall die Buddenbrooks. Später habe ich tatsächlich alle Erzählungen und die großen Romane Thomas Manns gelesen. Der Zauberberg war mein Lieblingsbuch, vielleicht auch, weil mein Vater nach dem Krieg tuberkulosekrank in Davos war. Später auch Josef und seine Brüder, irgendwann ganz freiwillig, ohne Studienbezug auch Dr. Faustus. Nachfolgend Seminare über Thomas Mann, später Filme und über seine Literatur, sogar eigene Literaturkurse über ihn und sein beeindruckendes Familiengeflecht. In den letzten Jahren wurde es stiller um ihn. Beim letzten Umzug musste ich meine Bibliothek verkleinern. Die Hardcover-Ausgaben von Mann behielt ich, die Taschenbuchausgaben, eine Vielzahl, gab ich weg. Nach dem Motto, lese ich doch nicht nochmal. Nun zu seinem 150. Geburtstag, wie schön den und nicht seinen Todestag zu feiern, sind die Zeitungen voll über ihn. Er ist wieder da. Thomas Mann hat eine einmalige Sprache entwickelt. Berühmt wegen seiner Ironie, Lakonie, Verknappung bis zur exzentrischen Ausschmückung. Der ihm durchaus nachfolgende Schriftsteller Martin Mosebach macht vor allem auf seine exquisiten Genitivbildungen aufmerksam, die seiner Sprache zwar etwas Altmodisches anhaften lassen, aber gleichzeitig Genauigkeiten ausdrücken können, die im heutigen Deutsch kaum noch abgebildet werden können. Zum Beispiel, jemand spricht gleichmütig gedehnten Tones. Für die nachfolgenden Generationen wurde Thomas Mann vor allem durch sein die Zeitgeschichte dokumentierendes Leben bekannt. Er musste gleich 1933 vor den Nationalsozialisten fliehen, weil er die Weimarer Republik als demokratisches Gebilde verteidigt hatte und er für seine jüdische Frau und die halbjüdischen Kinder Verfolgung befürchten musste. Auch der Literaturnobelpreis, den er 1929 verliehen bekam, nützte ihm gegenüber dem neuen Regime nichts. Er emigrierte in die USA und versuchte von dort aus politischen Einfluss zu gewinnen. Erst 1952 kehrte er misstrauisch zurück, ließ sich zwar feiern, aber gab auch klare Worte zu den Missständen im Land. Bis zu seinem Tod 1955 lebte er am Zürichsee in der Schweiz. Die 60er bis zu den 90er Jahren waren Triumphzeiten für das Werk und die Wirkung Thomas Manns. Die großen Romane wurden verfilmt, die Erzählungen zu Fernsehspielen, an den Universitäten wurde über sein Werk und Leben geforscht. Thomas Mann ist ein Meister der Liebe von Weitem. Darin, einem Menschen zu beobachten, der einem gefällt, den man begehrt und dessen Anwesenheit herbeisehnt, der das aber nicht weiß oder nur ahnt. Alles bleibt unausgesprochen, ist aber ständig präsent. Eine Liebe ohne Erfüllung, aber mit unbedingter Leidenschaft. Eine Liebe in der Literatur, wie in Manns großem Roman Der Zauberberg, in dem der Held Hans Castor der Russin Madame Chauchat begegnet und von ihr besessen wird, oder wie Gustav Aschenbach, dessen Liebe zu Tazio sogar in den Tod führt. Sein 150. Geburtstag ist eine Möglichkeit, auf einen der wichtigsten deutschen Schriftsteller und seine Werke erneut aufmerksam zu machen.
Jetzt kommt noch eine Ergänzung. Vielen Dank, liebe Charlotte, fürs Lesen. Eine Ergänzung, die du dem Nachwort jetzt mündlich nachgestellt hast. Die kommt jetzt also von dir nochmal als kleiner Vortrag.
Faszinierend für heutige Leser ist auch vor allem seine Familiengeschichte. Thomas Mann, der Bürger, der Nobelpreisträger, der hochgerühmte Deutsche. Seine Homosexualität hat er durch Ehe und 6 Kinder geschützt. Interessant, dass auch seine Kinder sehr frei gelebt haben. Klaus Mann zwar heimlich, Erika Mann zwischen Männern und Frauen wechselnd, Golo Mann alles in hochwohlanständiger Professoralität verbergend. Normal war wohl nur die ungeliebte Monika, die vielgeliebte Elisabeth und der jüngste Michael Mann, ein Musiker, der sich aber ebenfalls wie sein Bruder Klaus Mann das Leben nahm. Das große Thema Suizid hat Thomas Mann schon bei seinen 2 Schwestern erlebt. Besonders möchte ich noch auf die Verfilmungen eingehen, die eine Kenntnis seiner Romane bis ins breite Publikum hineinbrachten. 1971 Der Tod in Venedig, 2008 Die Buddenbrooks, 1982 Der Zauberberg bis hin zu Felix Krull, den Bekenntnissen eines Hochstaplers 2024, mehrere Male Die Buddenbrooks. Bei den Verfilmungen, die immer auch Bearbeitungen sind, wird klar, wie bildhaft Thomas Mann schreibt, wie gut sich die Dialoge schauspielerisch umsetzen lassen. Wunderbar bei der Lektüre ist, wie viel man bei Thomas Mann lernen kann. Alle Bereiche der Geschichte und Geistesgeschichte, über politisch gegensätzliche Positionen, über Weltanschauungen und Details aus Psyche und Umwelt. Zum Beispiel im Zauberberg und Josef und seine Brüder. Thomas Mann, Der Tod in Venedig, ist 1912 erschienen. Davor hatte er schon 1903 Tonio Kröger geschrieben und 1917 den Tristan. Und mir ist immer aufgefallen, alles mit T. Tonio Kröger, Tristan, Tod in Venedig, Thomas Mann. Und immer wieder der Gegensatz von Kunst, Künstler und Bürger und Leben. Mario und der Zauberer wurde 1930 geschrieben als Warnung vor der Vergewaltigung durch ein diktatorisches Wesen, also der Beginn seines stark politisierenden Schreibens. Homoerotische Gefühle werden ebenfalls thematisiert bei dem Zauberer Mario, aber auch die Personifikation des faschistischen Verführers. Thomas Mann war fähig zur Umkehr vom unpolitischen zum politischen Schreiben. Denn das beweist er blendend mit seinen Reden an deutsche Hörer bei der BBC. Er schreibt interessanterweise auch über Inzest. Er nennt es Ebenbürdigkeitswonne in der Erzählung Welsungenblut. Das finde ich etwas Besonderes in seinem Werk.
Liebe Charlotte, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Wir haben ja nicht nur das Vorwort gelesen, sondern noch eine Ergänzung. Herzlichen Dank dafür, dass du ins Studio gekommen bist. Nächste Woche beschäftigen wir uns noch 2-mal mit Thomas Mann. Das wird Angelika Holderberg sein und das wird die Folge 300 und 301 werden im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 238 und 239. Freuen Sie sich also auf die nächsten beiden Wochen.